Ich freue mich, dass ich heute Morgen zum Thema referieren darf, das momentan zwar nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, aber das sicherlich wieder kommen wird. Und zwar geht es um den Klimawandel und der Vortrag heißt, droht uns ein Klimakollaps? Also ist die Lage dramatisch oder ist sie nicht dramatisch? Und wie kann man sie aus christlicher Sicht bewerten? Der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal haben wir einen planetaren Notfall. Dann werden wir uns ansehen, ob die extremen Wetterereignisse wirklich zunehmen. Und dann natürlich die wichtige Frage, ist der Mensch jetzt verantwortlich für den Temperaturanstieg? Kann man das eindeutig sagen oder nicht? Dann die Frage, funktionieren die Klimamodelle? Und dann werden wir uns ein bisschen mit Kohlendioxidgas befassen. Ist es ein schädliches Gas? Und die Frage, warum Klimapolitik? Ist Gaia in Gefahr, also unser Planet Erde? Und dann die biblische Perspektive und zum Schluss, welche Katastrophe droht wirklich? Aber fangen wir gleich mit dem ersten Punkt an. Haben wir einen planetaren Notfall? Was sagen die Politiker? Ich möchte einige Zitate bringen von Tony Blair, ehemaliger britischer Premierminister. Die globale Erwärmung ist mittlerweile für die Welt ein zu ernstes Thema geworden, um es zu ignorieren oder darüber geteilter Meinung zu sein. Die Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin, der Klimawandel beschleunigt sich, er bedroht unser Wohlergehen, unsere Sicherheit und unsere wirtschaftliche Entwicklung. Er wird zu unkontrollierbaren Risiken und dramatischen Schäden führen, wenn wir keine entschlossenen Gegenmaßnahmen ergreifen. Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalsekretär, die globale Erwärmung muss als eine Bedrohung der Wirtschaft und globalen Sicherheit betrachtet werden. Al Gore, ehemaliger US-Vizepräsident, ich will heute über etwas sprechen, was ich für einen planetaren Notfall halte. Eine Krise, die das Überleben unserer Zivilisation und die Bewohnbarkeit der Erde bedroht. Die Menschheit sitzt auf einer Zeitbombe. Wenn die große Mehrheit der Wissenschaftler recht hat, dann haben wir gerade 10 Jahre Zeit, um eine große Katastrophe abzuwenden, die das Klimasystem unseres gesamten Planeten in eine Abwärtsspirale von Zerstörungen epischen Ausmaßes stürzen könnte. Eine Abwärtsspirale, die extreme Wettersituationen, Überschwemmungen, Dürren, Epidemien und tödliche Hitzewellen mit sich bringt, jenseits dessen, was wir jemals erlebt haben. Eine Katastrophe, die wir selber verursacht haben. Letztes Zitat von Barack Obama, ehemaliger US-Präsident. Zunehmend gefährlichere Witterungsverhältnisse und verheerende Stürme setzen der lang andauernden Debatte darüber, ob der Klimawandel real ist, ein abruptes Ende. Nicht nur ist sie real, sie ist bereits da. Die von Menschen verursachte Naturkatastrophe. Also die Politiker sagen wir uns hier, dass die Katastrophe eigentlich schon da sei. Wenn über Katastrophen gesprochen wird, dann wird zum Beispiel über Hurricanes geredet. Was sind Hurricanes? Das sind riesige Wirbelstürme, die typische Fortbewegungsgeschwindigkeiten haben von 50 Kilometer pro Stunde im Mittel. Und maximal erreichen die Windgeschwindigkeiten 100 bis 250, manchmal sogar bis 300 Kilometer pro Stunde in dem Hurricane drin. Die haben eine Größe von typisch 100 bis maximal 2000 Kilometer in der Ausdehnung. Die treten in den Tropen auf, da wo warme, feuchte Luft aufsteigt. Und typischerweise leben die einige Wochen. Aber wenn die dann an Land kommen, dann ist es in der Regel schnell vorbei mit der Lebensdauer. Typisch zwischen einem halben Tag bis zu maximal 3 Tage überleben die dann. Aber es ist natürlich so, wenn die dann in Landnähe kommen, dann richten die Schäden an. Auf dem Ozean passiert in der Regel ja nichts. Und dann ist in den Nachrichten natürlich sowas zum Beispiel zu sehen, wie auf Haiti, wo dann eben die Häuser ja, im Wasser stehen, Überschwemmungen auftreten. Dann in Amerika ist es natürlich so, die Häuser sind da überwiegend aus Holz gebaut. Wenn da so ein Hurrikan kommt, der zerlegt das Haus komplett. Das würde bei unseren Häusern nicht so leicht möglich sein, weil da eben Steine als Material verwendet werden. Und die Leute werden obdachlos. Ja, und dann müssen die versorgt werden und das geht dann in die Medien natürlich. Ein anderes Thema sind die Tornados. Die Tornados haben so typische Fortbewegungsgeschwindigkeiten von 50, aber schon bis 100 Kilometer pro Stunde. Also wenn Sie dann mit dem Auto davonfahren wollen, dann wird es schon schwierig, weil der Tornado hält sich nicht an den Straßenverlauf. Sie haben eine Größe von einigen Metern bis maximal circa 3 Kilometer im Durchmesser. Und die treten in den mittleren Breiten auf und entstehen durch das Aufeinandertreffen von warmen und kalten Luftströmungen. Typischerweise leben die zwischen 10 Minuten und einer Stunde, also viel kürzer. Aber die haben enorme Kraft, die können hier zum Beispiel so einen ganzen Schulbus hochheben. Gott sei Dank ist da dem Kind da nichts passiert. Aber wenn die durch so eine amerikanische Kleinstadt fegen, dann bleibt da nur noch so, also sieht man eine Schneise der Zerstörung, bleibt nicht viel übrig. Die Leute stehen also vor den Trümmern ihrer Häuser in der Regel, wenn überhaupt noch was übrig ist. Und dann gibt es noch die Dürren, von dem reden die Politiker auch. Nun, es ist klar, da wo kein Wasser ist, da ist dann auch kein Leben, also das ist dann dramatisch, auch die Wirtschaft kommt zum Erliegen. Und natürlich betrifft es auch insbesondere wieder diejenigen, die sowieso schon wenig haben. Also in den Ländern ist es natürlich, sind die Auswirkungen von solchen Dingen natürlich deutlich größer. Aber jetzt einmal zu dieser Frage, nehmen die extremen Wetterereignisse denn wirklich zu? Ist es so? Ist es eine dramatische Entwicklung, die wir haben? Der Al Gore verkündete 2006 seine sogenannte unbequeme Wahrheit, wo er vor einer drohenden Klimakatastrophe warnte. Und auch der von den Vereinten Nationen gegründete Weltklimarat, der IPCC, vertritt die Ansicht, dass die Menschheit auf eine Klimakatastrophe zusteuert. Aber ist es wirklich gerechtfertigt, von einer Katastrophe zu reden? Und wie sehen jetzt die Messdaten tatsächlich aus? Und überhaupt, was ist eigentlich Klima? Also es gibt hier eine Definition. Unter Klima versteht man in der Regel das 30-jährige statistische Mittel von Wetterelementen wie Temperatur, Windgeschwindigkeit und Niederschlag. Und man darf das Klima nicht mit der Witterung über kürzere Zeiträume verwechseln. Also wenn wir dann das Wetter denken, ja gut, dann können wir vielleicht ablesen, dass das Wetter sehr instabil ist, aber im Kopf können wir nicht über 30 Jahre mitteln. Ja, das schafft ja kein Mensch. Das heißt, man muss wirklich die Daten auswerten über lange Zeiträume und dann die Trends beobachten, um zu schauen, ob es wirklich eine Katastrophe sich anbahnt oder nicht. Außerdem ist es so, es gibt kein Globalklima, sondern nur Klimazonen von Polar bis tropisch, das war schon immer so. Und das Klima der Klimazonen war auch nie konstant, sondern die Trends sind und waren oft unterschiedlich. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen, wir sehen also hier zum Beispiel ganz oben weiß dann das Eisklima, dann kommt in hellblau das Tundrenklima, dann in lila das boreale Klima, in grün das warmgemäßigte Klima, da sind wir drin, in gelb das subtropische Klima und in rosa das tropische Klima. Und das Klima in diesen unterschiedlichen Zonen ist eben unterschiedlich. Es ist also schon mal schwierig, überhaupt von einem globalen Klima zu reden. Man muss da mitteln und das ist gar nicht leicht. Und zum Beispiel ist es auch so, was die Leute auch in der Regel nicht wissen, diese Erwärmung, die fand im Wesentlichen auf der Nordhalbkugel bei uns statt, aber auf der Südhalbkugel der Erde ist bis heute kein einheitlicher Erwärmungstrend gefunden. Im Gegenteil ist es so, dass sich die Antarktis insgesamt eher weiter abkühlt, anstatt sich zu erwärmen. Wenn man in die Nachrichten so reinschaut, kriegt man immer wieder so Hinweise, angeblich würde die Antarktis wärmer werden. Das stimmt, kleine Regionen, typischerweise einige Prozent der Fläche, wenn man es genau dann immer anschaut, diese Nachrichten, werden tatsächlich wärmer. Aber die ganze Antarktis insgesamt nicht, sondern die kühlt sich eher ab und es gleicht sich sogar ein bisschen aus mit der Erwärmung der Nordhalbkugel. Also nur die Nordhalbkugel hat sich einheitlich wirklich in den letzten 150 Jahren etwas erwärmt. Wir werden dann später sehen, wie viel das tatsächlich ist. Ich möchte jetzt im Folgenden einige Daten zeigen und die sollen die großräumigen und die langfristigen Trends zeigen, ohne auf spezielle regionale Unterschiede einzugehen. Also ich werde hier nicht auf die Gegend, auf die Region hier eingehen. Wir werden nicht fertig, wenn wir sozusagen jedes Detail ermitteln. Aber wir betrachten zunächst einmal die Hurricanes, die ja die Politiker angeführt haben. Die Hurricanes, die konnte man auch in den vergangenen Jahrhunderten leicht nachweisen, weil es große Objekte sind. Und wir sehen hier also die Anzahl der US-Hurricanes im Zeitraum 1850 bis zur Gegenwart. Und das ist diese blaue Kurve und Sie sehen schon, das zappelt einfach so herum. Da kann man mit bloßem Auge eigentlich überhaupt keinen Trend erkennen. Deswegen habe ich hier einfach eine Trendlinie reingerechnet. Aber wenn man das statistisch auswertet, stellt man fest, das ist gar kein statistisch signifikanter Trend. Das Rauschen ist einfach zu groß im Signal, um da irgendeine Aussage machen zu können. Okay, wenn es nicht die Anzahl ist, wie sieht es denn aus mit der Stärke der Hurricanes? Wären die vielleicht immer stärker? Und hier ist also eine Skala, die relative Stärke der US-Hurricanes gezeigt. Stärke 0 entspricht Windgeschwindigkeiten unter 100 Kilometer pro Stunde, 100 bis 150, 250 bis 175, 375 bis 200, 4 200 bis 250 und 5 über 250 Kilometer pro Stunde. Aber Sie sehen wieder mit bloßem Auge, dass die Kurve eigentlich nur hin und her zappelt und die Trendlinie, die zeigt auch gar nichts. Also wir haben keinen signifikanten Trend des Mittelwerts, keine Katastrophe, die sich hier abzeichnet. Deswegen sagt hier der Professor Roger Pilke, ein US-Umweltforscher, ganz zu Recht, die US-Küste erreichende Hurricanes haben seit mindestens 1900 nicht an Häufigkeit, Stärke oder Schadenswirkung zugenommen. Und das gilt auch für tropische Zyklone seit mindestens 1970. Also dieser Forscher, das muss ich dazu sagen, der glaubt zwar an den durch den Menschen verursachten Temperaturanstieg, er lehnt aber die Aussagen bezüglich der Zunahme von Katastrophen ab. Also ich zitiere immer unterschiedliche Leute, aber das ist einer, der sozusagen schon sagt, ja, okay, der Mensch wäre schuld, aber Katastrophen sieht er nicht. Was wir hier sehen, ist jetzt, wir betrachten die Tornados, die Anzahl der starken US-Tornados. Das sind also Tornados mit Windgeschwindigkeiten über 220 Kilometer pro Stunde. Und wir sehen jetzt hier, okay, da kann man mit bloßem Auge eigentlich schon was erkennen. Und wenn man das statistisch auswertet, hier ist ein fallender Trend drin. Warum beginnen die Daten erst so um 1950 oder danach? Man braucht sogenannte Doppler-Radar-Messungen, diese Tornados da messen zu können, die Windgeschwindigkeiten. Und diese Messgeräte, die gab es einfach davor noch nicht. Deswegen fängt die Kurve erst später an. Aber wir sehen hier eher sogar weniger starke Tornados, also das Gegenteil von einer Katastrophe. Und wie sieht es bei den mittelstarken US-Tornados aus? Das sind die mit 140 bis 220 Kilometer pro Stunde. Nun, das ist, wenn man statistisch auswertet, obwohl ein ganz leichter Trend scheinbar drin ist, aber auch statistisch ist es immer noch nicht signifikant, weil einem das Rauschen einfach noch zu groß ist. Die Schwachen habe ich jetzt nicht mit dazu gerechnet, weil die einfach in der Regel kaum Zerstörungen anrichten. Es geht ja hier um die Katastrophen, die angeblich kommen sollen. Der Roger Pilke sagt wieder, US-Tornados haben seit 1950 nicht an Häufigkeit, Stärke oder Schadenswirkung zugenommen und es gibt Indizien, dass sie sogar abnahmen. Und diese Indizien, die haben wir gesehen. Okay, wie sieht es dann aus mit den Dürren? Wird es wenigstens mit den Dürren schlimmer? Hier ist also dieser Palmer Drought Severity Index, also praktisch ein Index, der die Bodenfeuchtigkeit bestimmt, gezeigt. Negative Indizes, wenn wir nach unten gehen, die bezeichnen Trockenheit, positive Nässe. Naja, und wir sehen auch hier eigentlich wieder keinen signifikanten Trend des Mittelwerts. Also keine Katastrophe, die sich anbahnt. Und nochmal der Roger Pilke. US-Dürren dauerten im letzten Jahrhundert überwiegend kürzer, waren seltener und nahmen kleinere Fläche ein. Und auch global betrachtet gab es in den letzten 60 Jahren wenig Änderung. Also wichtig ist auch die Aussage, was er sagt zu den globalen Situationen. In Amerika haben wir die Situation, dass da sehr viele Daten vorhanden sind, weil die Amerikaner schon sehr lange, sehr intensiv Wetterbeobachtungen gemacht haben. Und in anderen Ländern wie Indien oder so weiter. Also gibt es natürlich relativ wenige Daten. Aber er sagt insgesamt, wenn man das so in die letzten 60 Jahre betrachtet, relativ wenig Änderung. Also zusammengefasst, aus den gezeigten Daten ist schlichtweg keine Zunahme der extremen Wettersituationen ableitbar. Jetzt zur nächsten Frage. Ist der Mensch jetzt verantwortlich für den Temperaturanstieg? Zunächst einmal, wie sieht der aus, dieser Anstieg? Wir haben also hier in Blau wieder die eigentlichen Messdaten. In Rot habe ich eine Trendlinie reingerechnet, dass man das besser sehen kann. Ich habe auch immer die Quellen angegeben. Im Übrigen, wenn es jemand interessiert, kann er mich jederzeit kontaktieren. Da kann ich ihm die, sind frei im Internet verfügbar, kann ich ihm die Quellen dann auch nochmal schicken. Wir sehen einen Temperaturanstieg von 0,9 Grad in den letzten 150 Jahren. Das ist jetzt nicht dramatisch viel, aber es ist signifikant natürlich. Und der Rajendra Pachauri, ein ehemaliger Vorsitzender des Weltklimarats, sagt dazu Folgendes. Die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig. Das ist eine Aussage, die man sozusagen wissenschaftlich unterschreiben kann, aber jetzt kommt eine Interpretation. Er sagt, der Großteil der durchschnittlichen globalen Erwärmung in den letzten 50 Jahren kann sehr wahrscheinlich, und er bringt da sicher schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit rein, auf den Anstieg der vom Menschen verursachten Treibhausgase zurückgeführt werden. Wie kommt man auf die Idee zunächst einmal? Man hat also hier die gleiche Kurve und wir haben jetzt rechts den weltweiten Brennstoffverbrauch in Milliarden Tonnen pro Jahr. Und wir sehen, okay, seit der Beginn der Industrialisierung verbrennen wir mehr Also könnte man vermuten, ja okay, das hängt damit zusammen. Aber jeder, der schon mal so Kurven korreliert hat, der weiß, nicht notwendigerweise müssen die was miteinander zu tun haben, die Effekte, auch wenn die Kurven korrelieren. Also die Frage ist trotzdem, ist der Mensch der Verursacher? Wir haben hier zum Beispiel die Industrie, also oder bei jedem Verbrennungsvorgang entsteht Kohlendioxid. Und das verursacht einen Treibhauseffekt. Treibhauseffekt, naja, der Name kommt daher vom Treibhaus eben. Oft sind die aus Kunststoff mittlerweile, aber das hier soll aus Glas sein. Und die Sonnenstrahlung kommt jetzt hier in das Treibhaus rein, wird von den Pflanzen absorbiert und dann wird wieder Infrarotstrahlung, also Wärmestrahlung, zurückgestrahlt. Aber die kann nicht raus, die bleibt da drin gefangen. Und deswegen wird es in dem Treibhaus immer wärmer. Und das will der Treibhausbesitzer ja auch, damit seine Pflanzen besser wachsen. Und im Prinzip sowas Ähnliches haben wir in der Atmosphäre. Natürlich haben wir da droben kein Glas, aber das Kohlendioxid, was in der Atmosphäre ist, das wirkt im Prinzip so wie eine schwache Glaswand, sage ich jetzt mal. Also dass also die Wärmestrahlung zum Teil wieder auf die Erdoberfläche zurückreflektiert wird. Aber was die Leute in der Regel gar nicht so wissen, ist, dass die Ozeane einen viel größeren Einfluss auf den Treibhauseffekt haben als der Mensch. Wenn die Temperatur steigt, dann geben die Ozeane natürlich erst einmal riesige Mengen von Wasserdampf, aber auch von dem Treibhausgas CO2 ab. Und insbesondere der Wasserdampf beeinflusst den Treibhauseffekt fast 1000-mal mehr als das vom Menschen verursachte CO2. Wenn wir unseren Planeten anschauen aus dem Weltall, dann sehen wir, 70% der Oberfläche ist mit der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Also wir haben einen Wasserplaneten im Prinzip. Also wir haben praktisch Sprudelwasser, in dem Kohlendioxid drin ist. Und sowas Ähnliches haben wir praktisch in den Ozeanen. Natürlich ist da nicht so viel drin, dass es sprudelt, aber die Ozeane speichern Kohlendioxid, können das an die Atmosphäre abgeben und wieder aufnehmen. Und genauso ist es natürlich mit Wasserdampf. Also das Wasser verdampft, geht in die Atmosphäre und kommt als Regen dann wieder runter, als Niederschlag. Das sind also die Effekte, die wir haben. Und der Wasserdampf macht einen Treibhauseffekt, ganz ähnlich wie das Kohlendioxid. Ja, also auch der ist sehr effektiv, der ist viel effektiver als das Kohlendioxid, die Wärmestrahlung zurückzubringen auf die Erde. Wenn man die Effekte mal vergleicht in Zahlen, dann macht der Wasserdampf 95% des Treibhauseffekts aus. Das gesamte Kohlendioxid in der Atmosphäre, also alles zusammen, macht nur 4% aus. Das ist ein Faktor 24 Unterschied. Wenn man jetzt das anthropogene CO2 betrachtet, also das Kohlendioxid, das der Mensch ausstößt, dann sind es nur 0,1%. Das ist also nochmal ein Faktor 40 hier. Und wenn man die beiden Faktoren multipliziert, 24 mal 40, dann kommt man ungefähr auf einen Faktor 950 oder rund einen Faktor 1000 Unterschied zwischen dem, was der Wasserdampf macht und was das CO2 macht. Und die anderen Gase, zum Beispiel Methan und so weiter, die machen nur 1% aus. Man muss sich das ein bisschen veranschaulichen und das macht hier der Dr. Joseph DeLeo, ein US-Meteorologe. Er sagt Folgendes, stellen Sie sich das wie folgt vor. Wenn unsere Erdatmosphäre ein 100 Stock hohes Gebäude wäre, dann entspräche unser von Menschen verursachter anthropogener Anteil dem Linoleum-Fußbodenbelag. Im Vergleich dazu würde Wasserdampf, ein wesentlich effektiveres Treibhausgas, ein ganzes Stockwerk in den Tropen sogar bis zu 4 Stockwerke einnehmen. Und da sehen wir schon, okay, also rein von der Größenordnung her, das Kohlendioxid hat einen kleinen Effekt. Das heißt nicht, dass es gar keinen hat, das kann sich ja kumulieren, aber ich muss eigentlich den Wasserdampf vor allen Dingen verstehen. Und da ist zum Beispiel das Problem, dass man die Entstehung von Wolken bis heute nicht richtig verstanden hat. Aber ich komme da noch ein bisschen drauf auf diese ganzen Dinge. Sie werden es nicht glauben. Man weiß, ja, es kondensiert, aber wie die Kondensationskeime genau entstehen, das ist immer noch ein Rätsel, da gibt es viele Veröffentlichungen dazu. Wenn ich aber nicht weiß, wie die Wolken entstehen, wie will ich dann das Klimasystem modellieren? Wenn die von den Menschen verursachte Kohlendioxidemission die Ursache für die globale Temperaturerhöhung wäre, dann müsste es ja einen Ursache-Wirkungszusammenhang zwischen der globalen Temperatur und der Kohlendioxidkonzentration geben. Aber dem widersprechen ausgerechnet Eisbohrkernmessungen aus der Antarktis. Was macht man da? Man hat also da solche Eisbohrkerntürme aufgestellt. So sieht so ein Eisbohrkern aus, die sind so milchig und das will man. Das Gute ist nämlich, da sind viele Luftbläschen eingeschlossen. Das heißt, ich kann hier reinbohren und kann dann, je tiefer ich gehe, in die Vergangenheit gehen und weiß, wie die Atmosphäre in der Vergangenheit war, indem ich diese Luftbläschen untersuche. Und ich kann natürlich dann den Kohlendioxidgehalt untersuchen, weil da Kohlendioxid drin ist. Ich kann zusätzlich anhand von dem in dem Kohlendioxid enthaltenen Kohlenstoff mit Hilfe der Radiokarbonmethode das Alter bestimmen. Da möchte ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Da habe ich am Donnerstag schon in dem Vortrag mehr dazu erläutert. Und dann kann ich auch die Temperatur ermitteln mittels der sogenannten Sauerstoffisotopenmethode. Die möchte ich Ihnen nochmal kurz nahe bringen, damit Sie ein bisschen verstehen, wie geht sowas eigentlich. Während Sie jetzt hier den Sauerstoff einatmen und Kohlendioxid wieder ausatmen, atmen Sie zwei Arten von Sauerstoff, mindestens zwei wahrscheinlich, also eher drei eigentlich, aber den dritten einen sehr geringen Anteil ein. Der normale Sauerstoff ist O16, der hat im Kern 8 Protonen, also 8 positiv geladene Teilchen und 8 Neutronen, 8 elektrisch neutrale Teilchen. Das macht 99,76% in der Atmosphäre aus. Es gibt aber in der Luft hier auch noch schweren Sauerstoff. Der hat 2 Neutronen mehr, macht nur 0,2% in der Atmosphäre aus. Und es gibt dann eben auch noch O17, auf das gehe ich jetzt nicht ein. Also es gibt einen leichteren Sauerstoff und es gibt einen schwereren Sauerstoff in der Luft. Und das machen sich jetzt die Wissenschaftler zunutze, weil die sagen jetzt, na gut, wenn es leichteren und schwereren Sauerstoff gibt, dann gibt es auch leichteres und schwereres Wasser. H2O, da ist ja der Sauerstoff drin. Also habe ich im Ozean eine Mischung aus leichterem und schwererem Wasser. Und wenn jetzt was verdampft, das können Sie sich ganz leicht selber überlegen, da brauchen Sie kein Physiker sein, was wird wohl leichter sich in die Luft erheben? Nun, das, was leichter ist, nämlich H2O16. Also von dem leichteren kommt mehr in die Luft, es verdampft mehr als von dem schwereren. Das heißt dann, dass ich dann in den Wolken dann auch mehr von dem schwereren Wasserdampf habe. Das regnet dann runter, beziehungsweise an den Polen, dann geht es dann immer Schnee runter, bildet sich Eis und die Gletscher. Und dann können die Wissenschaftler jetzt Folgendes machen, die bestimmen aus dem Verhältnis von dem leicht zu schweren Wasserstoff die Temperatur. Da gehe ich aber jetzt nicht darauf ein, aber nur damit Sie so eine Idee haben, wie sowas geht. Entscheidend ist jetzt aber das Ergebnis. Die Eisbohrkernmessungen zeigen, dass die Temperatur und die Kohlendioxidkonzentration in der Vergangenheit kurz hintereinander anstiegen. Und ein solches Verhalten erwartet man, wenn sich zuerst die Temperatur der Ozeane erhöhte, weil das Ausgasen von dem CO2 aus den Ozeanen kann der Temperatur schnell folgen. Das werden wir nachher gleich sehen. Also das CO2, das entweicht ganz schnell, wenn es wärmer wird. Im umgekehrten Fall, stellen Sie sich vor, zuerst wäre die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre angestiegen, dann hätte es viel länger gedauert, bis sich auch die Temperatur der Ozeane erhöht hätte, weil die Luft, sagt man, hat eine geringe Wärmekapazität. Es dauert sehr lange, bis das bisschen Luft, sozusagen das Wasser, das eine sehr hohe Wärmekapazität hat, erwärmt hätte. Also hier wieder unser Sprudelwasserversuch, den können Sie zu Hause auch machen. Also Sie sehen, wenn Sie jetzt das Glas füllen, können Sie beobachten, nach einer bestimmten Zeit ist mehr oder weniger alles entwichen. Aber wenn Sie das erwärmen, sollte natürlich schon ein bisschen Hitze aushalten, dann geht das viel schneller. Also das Kohlendioxid entweicht umso leichter, je wärmer es wird. Der Dr. Jean Chousel, französischer Chemiker des Weltklimarats, sagt deswegen auch, die Daten legen uns nahe, dass zuerst die Erwärmung kam und dann das CO2 zunahm. Also das wäre eigentlich eine Situation wie hier. Wir haben die Temperatur, nimmt zu und dann die Kohlendioxidkonzentration. Und nicht umgekehrt. Also der Befund passt nicht zu den Modellen. Die Frage ist jetzt, stieg die globale Temperatur erst seit Beginn der industriellen Revolution an oder war es schon vorher? Sicherlich hat der eine oder andere schon mal diese Kurve gesehen, diese sogenannte Hockeyschlägerkurve, weil das aussieht wie so ein Hockeyschläger, den man von der Seite sieht. Der Weltklimarat würde sagen nach dieser Kurve, naja, wir haben doch ganz eindeutig erst in der Neuzeit einen Anstieg. Und deswegen sagt man, das ist der Mensch. Ich zeige Ihnen hier eine andere Kurve vom Dr. Löhle. Ich sage dann gleich noch was dazu. Da sehen Sie, die Kurve sieht etwas anders aus. Die zeigt nämlich im Mittelalter auch schon ein Maximum. Da war es nämlich auch schon mal sehr warm. Also ein Anstieg schon im Mittelalter. Man muss eins wissen, die Kurve des Weltklimarats, die beinhaltet sogenannte Baumringmessungen. Jeder Landwirt weiß das, der Baum wächst, ja, und die Baumringe, also wie breit die Baumringe sind, also wie viel der wächst jedes Jahr, das hängt davon ab, nicht nur von der Temperatur, sondern natürlich auch von den Niederschlägen. Es kann so warm sein, wie es will, wenn es zu trocken ist, dann kann der Baum auch nicht wachsen. Das Problem ist aber jetzt, wenn ich die Temperatur aus der Breite ermitteln will, dann spucken mir sozusagen hier immer die Niederschläge rein. Und wenn ich die Niederschläge nicht genau kenne, dann kriege ich ein total verrauschtes Messsignal. Deswegen hat sich der Dr. Löhle gedacht, die lasse ich jetzt mal weg, diese Baumringmessungen, weil die verrauschen mir mein Signal, die mitteln mir das aus und dann sehe ich keine Maxima mehr. Sondern er hat gesagt, ich nehme überwiegend Meeresoberflächentemperaturbestimmungen anhand von Plankton-Bohrkernen mittels der bereits erläuterten Sauerstoffisotopen- und Radiokarbonmethode. Also was ist damit gemeint? Also das Plankton, das sind ja diese Mikroorganismen, die da im Wasser schwimmen, im Meer. Und wenn die sterben, dann rieseln die Skelette auf den Meeresboden und dann bilden sich da Sedimente. Und dann kann man auch wieder reinbohren sozusagen und dann kann man wieder untersuchen, eben den Sauerstoffgehalt und so weiter und dann kann man die Temperatur und den Kohlendioxidgehalt bestimmen. Interessant ist jetzt, dass der Dr. Löhle ein Forstwissenschaftler ist, also jemand, der sich mit Bäumen auskennt. Und jemand, der sich mit Bäumen auskennt, lässt die Daten von Bäumen weg. Nun, weil er eben weiß, darauf kann man sich nicht verlassen. Der hat einfach für die Bestimmung des globalen Temperaturverlaufs der letzten 2000 Jahre bereits existierende Messreihen, der hat nichts Neues gemacht, sondern existierende Messreihen aus verschiedenen Veröffentlichungen anderer Wissenschaftler zusammengestellt, aber eben diese Baumringmessungen weggelassen. Und dann zeigt ihm diese Kurve von ihm, dass es bereits im Mittelalter einen ähnlichen Temperaturanstieg wie in der Neuzeit gab. Es gab eine mittelalterliche Warmzeit und ein Minimum eine kleine Eiszeit. Und das haben wir also hier. Wir sehen hier diese mittelalterliche Warmzeit, die kleine Eiszeit, die dann danach gefolgt ist, weil das Klimasystem natürlich ins Schwingen kommt, sozusagen, wenn es zu heiß wird, dann muss es nachher auch wieder zu kühl werden, bis das System wieder langsam ins Gleichgewicht kommt. Aber jetzt sind wir eben wieder eigentlich drüber hinaus schwingen in der Neuzeit. Und das ist jetzt natürlich das Problem, wenn ich behaupte, es müsse einfach sein, dass der Mensch verantwortlich ist, dann muss ich aber eigentlich erklären können, okay, könnte es nicht auch sein, dass die natürlichen Faktoren hier alles verursachen oder zumindest den allergrößten Teil. Und das wird leider eben in der Öffentlichkeit nicht so diskutiert oder auch vom Weltklimarat ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Hier ist der große Aletschgletscher, der uns das auch zeigt, dass die mittelalterliche Warmzeit tatsächlich existiert hat, als es eben noch keine industrielle Revolution gab. Dieser Aletschgletscher ist der flächenmäßig größte und längste Gletscher der Alpen im Kanton Wallis in der Schweiz. Und so ein Gletscher, der wächst, das heißt, er wandert nach vorne und er zieht sich wieder zurück. Und das sehen Sie im Hintergrund, dieses schwarze Gebirge. Wenn wir oben sind, auf den Gipfeln, dann ist der Gletscher weit nach vorne ausgedehnt und wenn wir in den Täler sind, dann ist er zurückgezogen. Und ich habe dem die Temperaturkurve von dem Dr. Löhle überlagert. Und das passt, wie wir sehen, sehr gut zusammen. Dort, wo es nämlich warm war, da war der Gletscher zurückgezogen. Ja? Und in dieser kleinen Eiszeit, da gab es sogar drei Maxima. Also das passt sehr gut. Und was auch passt, ist hier der Hannibal. Der hat nämlich 218 die Alpen mit Elefanten überquert und das hätte er nie geschafft, wenn da noch die Gletscher gewesen wären. Deswegen sagt hier der Christian Schlücht, ein Schweizer Umweltgeologe, vor 1900 bis 2300 Jahren lagen die Gletscherzungen mindestens 300 Meter höher als heute. So wurden in der Römerzeit die Gletscher kaum als solche erlebt. Aus dem einfachen Grund, weil sie weit ab von den damals benutzten Alpenübergängen lagen und somit auch nicht als Hindernis empfunden wurden. Und der Professor Gernold Patzelt, ein österreichischer Geograf und Hochgebirgsforscher, sagt, die gegenwärtige Gletscher- und Klimaentwicklung zeigt keine Verhältnisse, die es in der Vergangenheit ohne menschlichen Einfluss nicht schon mehrfach und lange andauernd gegeben hat. Paldor Nathan, israelischer Meteorologe, sagt, Temperaturänderungen ähnlich denen, die sich laut Weltklimarat seit der industriellen Revolution ereigneten, gab es bereits in der historischen Klimageschichte der Erde. An dem gegenwärtigen Temperaturanstieg ist nichts Ungewöhnliches. Professor Horst Joachim Lüdecke, deutscher Physiker, Klima hat sich seit Bestehen der Erde stets und in allen Klimazonen gewandelt. Es war nie und nirgendwo auf der Erde konstant. Die Klimavergangenheit belegt, dass Klimaänderungen selbst in den letzten 2000 Jahren die heutigen Variationen an Schnelligkeit und Heftigkeit immer wieder übertrafen. Klimastabilität, sagt Professor Timothy Patterson, war noch nie ein Merkmal des Planeten Erde. Das Einzige, was beim Klima gleich bleibt, ist, dass es sich ändert. In der Vergangenheit waren die Temperaturen oft deutlich höher als heute und zwischendurch niedriger. Interessant ist, dass der Weltklimarat jetzt zurückrudert. Zum Beispiel bereits im Jahr 2013, am 21. September, war in der Online-Ausgabe der Zeitung Die Welt zu lesen, im Mittelalter war es schon genauso warm wie heute. Wir haben das wärmste Klima aller Zeiten, stimmt nicht unbedingt. Im Mittelalter gab es schon einmal so warmes Wetter, sagt der Weltklimarat und distanziert sich damit von seiner eigenen These. Der Weltklimarat relativiert seine frühere These, dass es nie so warmes Wetter gegeben habe wie heute. Im neuen, mit Spannung erwarteten Bericht des Beratungsgremiums der Vereinten Nationen heißt es, mit hoher Wahrscheinlichkeit sei es im Mittelalter in den Jahren 950 bis 1250 in einigen Regionen genauso warm gewesen wie heute. Nun, wir haben das gesehen, das war der Zeitraum. Man möchte den Schaden ein bisschen begrenzen, indem man sagt, in einigen Regionen. Aber ich könnte Ihnen Daten zeigen, zum Beispiel in Grönland. Nicht ganz Grönland, nicht das Festland, sondern insbesondere die Küstenregion. Da hat man also beobachtet, wie dort die Temperatur auch sehr angestiegen ist. Und später dann in der kleinen Eiszeit kann man das auch belegen, weil nämlich die Leute, die da gelebt haben, die haben ihre Ernährung umgestellt. Die haben zuerst sozusagen auf terrestrische Ernährung gehabt. Also sie haben sich sozusagen vom Land ernährt und sind dann auf Meeresernährung, also auf Fischfang, umgeschwenkt, nachdem das sozusagen das Land nichts mehr hergegeben hat, nachdem es zu kalt wurde. Wenn wir zusammenfassen, natürliche Faktoren spielen hinsichtlich des globalen Temperaturverlaufs eine viel größere Rolle als der Einfluss des Menschen über die Emission von Kohlendioxid. Und die Ausdehnung der Gletscher bestätigt uns eine mittelalterliche Warmzeit mit ähnlich hohen Temperaturen wie heute. Noch einmal der Professor Lüdecke, es ist bis heute keine begutachtete wissenschaftliche Klimafachveröffentlichung bekannt, die auf der Basis von Messungen einen maßgebenden Klimaeinfluss des menschengemachten CO2 belegt. Also was er sagt, es hat sich bisher noch kein Wissenschaftler, Politiker schon, aber kein Wissenschaftler so weit aus dem Fenster gelegt, dass er sagen kann, ich kann es eindeutig zeigen, der Mensch ist der Verursacher. So eine Veröffentlichung gibt es noch gar nicht. Es gibt viele, die sagen, ja, also wir haben viele Indizien und so weiter, aber jeder kluge Wissenschaftler wird das vermeiden, weil wir werden nachher sehen, warum das so ist. Der Professor Reed Bryson, US-Atmosphärenwissenschaftler, Geologe und Meteorologe, sagt, es ist absurd. Natürlich steigt die Temperatur an. Sie steigt seit dem frühen 19. Jahrhundert noch vor der industriellen Revolution an, weil wir aus der kleinen Eiszeit kommen und nicht, weil wir mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre stecken. Woher kommt eigentlich diese Befürchtung, dass uns das Klima aus dem Lot gerät? Es sind natürlich die Modelle. Wir haben gesehen, aus den konkreten Daten kann man es nicht ableiten. Also sind es die Klimamodelle. Und diese Klimamodelle, die warnen uns jetzt vor einer drohenden Gefahr. Und diese Modelle, muss man auch wissen, die werden vor allem von den Wissenschaftlern des Weltklimarats erstellt oder von Wissenschaftlern, die eben für oder mit dem Weltklimarat zusammenarbeiten. Und da möchte ich jetzt mal betrachten, diese Modelle. Stark vereinfacht, man könnte da komplexere Kurven zeigen, aber ich denke, das sagt schon alles aus hier. Ich habe das genannt Modelle auf dem Prüfstand. Wir sehen hier zunächst einmal in Blau die eigentlichen Messdaten und in Rot habe ich so eine Trendlinie eingezeichnet und gestrichelt, das sind die Modelle. 1988, da hat man ein Modell aufgestellt und hat man vor allem festgestellt, oh, das passt hinten und vorne zu den Trends, also müssen wir das Modell anpassen. Hat man 1990 ein neues Modell gemacht mit einem geringeren Anstieg. Und das ging eine Weile gut, aber dann hat man wieder festgestellt, na, das passt wieder nicht zu den Messdaten, wir brauchen noch einen geringeren Anstieg. Also hat man noch ein Modell gemacht, das ist das Modell von 2003. Und da hofft man jetzt, dass man damit zurechtkommt, aber Sie sehen schon, man musste eigentlich immer wieder das Modell anpassen. Jetzt ist es aber ein Problem, wenn es in der Vergangenheit immer wieder nötig war, die Klimamodelle zu verändern, um den Trend richtig wiederzugeben, dann kann ich das doch als Werkzeug gar nicht benutzen, um was vorherzusagen. Weil das soll ja ohne sozusagen das immer wieder abzugleichen eigentlich eine Vorhersage möglich sein. Wer weiß, wie das in ein paar Jahren wieder aussieht. Da müssen wir vielleicht das Modell wieder verändern. Und wir sehen schon, es gibt also offensichtlich ein Problem mit den Modellen. Und woran liegt es, dass die Modelle immer wieder verändert werden mussten? Und die Antwort ist einfach die, es ist eine Tatsache, dass die aktuelle Klimaforschung immer noch in den Kinderschuhen steckt und das komplexe Klimasystem unserer Erde noch bei Weitem nicht verstanden ist. Der Professor Philip Stott, ein britischer Biogeograf, sagt, wird in einem so komplexen, gekoppelten, nichtlinearen und chaotischen System, wie es das Klima ist, eine Reduktion der Kohlendioxidemission, eine lineare, vorhersagbare Änderung des Klimas hervorrufen? Die Antwort ist nein. Das ist Wissenschaft. Alles andere ist Dogma. Ganz deutlich sagt es eigentlich der Professor Wayne Hocking, und mit dem Zitat, das er hier gebracht hat, hat er sich keine Freunde gemacht. Er wollte mir eigentlich schon fast verbieten, das Zitat zu verwenden, aber in der Wissenschaft kann man das nicht verbieten. Zitate sind immer erlaubt. Aber es war ihm sehr unangenehm. Aber das Zitat lautet wie folgt: Wir müssen weitere 20, 30 oder 40 Jahre messen, um einen langzeittauglichen Datensatz zu erhalten. Und erst dann können wir damit anfangen, brauchbare Vorhersagen zu machen. Die Forscher wissen einfach nicht genug, um irgendeine Aussage zur globalen Erwärmung zu machen. Also was er sagt, liebe Kollegen, erstmal auf den Hosenboden setzen, 30, 40 Jahre messen und dann fangen wir mal an mit den ersten Modellen. Aber die Modelle werden ja schon längst gemacht. Also wir sehen, da ist ein Problem. Der Professor Freeman Dyson, US-Mathematiker, sagt, die Modelle lösen die Gleichungen der Strömungsdynamik und es gelingt ihnen sehr gut, die Strömungen in der Atmosphäre und in den Ozeanen zu beschreiben, aber es gelingt ihnen nur sehr schlecht, Wolken, die hatte ich schon erwähnt, und Staub in der Atmosphäre, die Chemie und die biologischen Prozesse zu beschreiben. Sie beschreiben nicht einmal ansatzweise die Welt, in der wir leben. Ja, wenn Sie nicht einmal ansatzweise die Welt, in der wir leben, beschreiben, wie können Sie dann das Klima vorhersagen? Professor John Theon, US-Atmosphärenphysiker, sagt, Klimamodelle sind nutzlos. Ich glaube, dass die Modelle keine realistische Simulation des Klimasystems darstellen, weil es viele wichtige kleinskalige Prozesse gibt, also Prozesse, die auf kleinem Raum oder in kurzer Zeit ablaufen, die die Modelle entweder sehr schlecht beschreiben oder komplett ignorieren. Wichtig ist, dass ich habe auch persönlich Kontakt gehabt mit dem John Theon. Der war von Anfang an mit dabei bei diesem ganzen Klimathema, war also NASA-Wissenschaftler, Atmosphärenwissenschaftler, und der war der Supervisor, wie man sagen kann, also derjenige, der beauftragt hat, was der James Hansen, das ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, bekannter Mann, getan hat. Also der hat den praktisch ausgebildet und dann hat man jemanden gesucht, der Klimamodelle macht. Und der Hansen war ein junger, aufstrebender Wissenschaftler und hat gesagt, ich mache euch solche Modelle. Und der Theon hat zu ihm gesagt, das kannst du doch nicht machen. Er hat gesagt, du weißt doch genau, wir wissen das nicht. Wir haben die Daten nicht, wir können keine Modelle machen. Aber der junge Mann hat halt einfach gesagt, er macht das, er probiert das, hat natürlich jede Menge Forschungsgelder gekriegt, ein Institut und so weiter. Und der Theon, der ist ausgestiegen aus dem ganzen Thema und wurde zu einem der größten Gegner dieser ganzen Klimamodelle. Aber das nur als Hintergrund. Ich fasse zusammen, die Klimaforschung steckt noch in den Kinderschuhen und die Klimaforscher müssen erst noch weitere 30 oder 40 Jahre messen, bevor sie das Klima unseres Planeten verstehen und anfangen können, brauchbare Klimamodelle zu entwickeln. Jetzt wollen wir uns noch den Punkt anschauen mit dem Kohlendioxid. Ist es denn ein schädliches Gas? Ja, also wir sehen hier, das entsteht als Verbrennungsprodukt in der Industrie. Aber da entstehen auch noch andere Gase. Es entsteht nicht nur Kohlendioxid, es entstehen SOx, also Schwefeloxide, oder NOx, Stickoxide und Feinstaub. Und das sind alles Dinge, die wollen wir nicht haben. Also die Schwefeloxide, Stickoxide machen sauren Regen. Der Feinstaub ist für Allergien und Atemwegsbeschwerden verantwortlich. Das ist also nicht so erfreulich. Also ist gut, wenn man da Filter einbaut. Und im Straßenverkehr, da ist es ganz ähnlich. Da wird aber zusätzlich noch das Kohlenmonoxid erzeugt und das ist für das Nervensystem und das Herz-Kreislauf-System nicht gut. Also so weit, so gut. Aber das Kohlendioxid kann man hier nicht einreihen in die gleiche Kategorie, sondern es ist ein lebenswichtiges Gas für die Pflanzen. Die brauchen das für die Photosynthese. Die nehmen ja Wasser auf über die Wurzel, das Kohlendioxid über die Luft. Und mit Hilfe des Sonnenlichts machen die dann, bauen die ihr Pflanzenmaterial auf und stellen dann Sauerstoff her, den wir dann wieder einatmen. Überhaupt, wie schaut denn das so aus? Wie reagieren denn Pflanzen auf mehr Kohlendioxid? Wir haben hier also den Verlauf, den Kurvenverlauf. Mit zunehmendem Kohlendioxidgehalt sehen wir, dass eine Wachstumsverstärkung auftritt. Und zwar haben wir zwei Kurven, eine rote und eine blaue. Die rote Kurve, das sind gestresste Pflanzen, die haben also relativ wenig, zu viel oder zu wenig Feuchtigkeit, also es ist zu warm oder zu kalt. Also die freuen sich besonders, wenn mehr Kohlendioxidgehalt da ist. Im Vergleich zu den anderen, die freuen sich auch, aber denen geht es besonders gut. Wir haben hier im Jahr 1900 eine atmosphärische CO2-Konzentration weltweit gemittelt von ca. 300 ppm. Heute haben wir ca. 400 ppm. Und dieser Anstieg jetzt, der hat eben dazu geführt, dass das Pflanzenwachstum weltweit, je nachdem welche Kurve man jetzt nimmt, zwischen 20-30% angewachsen ist. Das heißt, wir haben weltweit ganz einfach einen Düngeeffekt jetzt dadurch, einfach mehr Pflanzenwachstum. Und das kann man auch im Labor testen. Man hat hier zum Beispiel Pflanzen bei 461 ppm, bei 782 ppm, also ppm ist parts per million, also der millionste Teil in der Luft. Das ist also wirklich wenig. Und 1218 ppm, wir sehen also, die Pflanze wächst immer besser. Und das weiß auch schon längst der Treibhausbesitzer, der Tomaten züchtet, der begast nämlich seine Tomaten mit Kohlendioxid. Und danach wachsen die besser. Das ist ein super Dünger. Die NASA hat Aufnahmen gemacht, also von Satelliten aus, und hat untersucht im Zeitraum 1982 bis 2015, welche Wirkung hat jetzt sozusagen das Klima gehabt auf die weltweite Begrünung. Gezeigt hier sind diese Daten, weiße Flächen hier, das sind Flächen, wo, also Wüsten oder Eisregionen, wo fast keine Vegetation wächst. Man sieht auch ein paar so braune Stellen in Südamerika, gut, da ist der Mensch beim Abholzen, das ist natürlich nicht gut. Aber ansonsten sieht man insgesamt deutlich eine globale Zunahme der Blattfläche in 33 Jahren und das entspricht, wenn man das ausrechnet, etwa der doppelten Fläche der Vereinigten Staaten. Ich muss dazu sagen, dass die einfache Blattfläche in den Tropen rechnet man bis zu 7 Blattebenen, also weil da ja praktisch so viele verschiedene Ebenen sind, wo was wächst. Wenn Sie jetzt Gras draußen haben, dann wäre das nur eine Ebene, also auf der Wiese. So muss man sich das vorstellen. Und jetzt haben die evolutionistischen Wissenschaftler ermittelt, ja, wie ist denn das jetzt, woher kommt das? Und die haben herausgefunden, dass 70% davon durch die erhöhte Kohlendioxidkonzentration verursacht sind, dieses erhöhten Pflanzenwachstums, also dass der Planet jetzt grüner wird, weniger als 10% durch die erhöhte Temperatur und der Rest durch andere Faktoren, zum Beispiel der Mensch hat ganz wenig Einfluss hier. Die Aufforstung macht ungefähr nur 3% aus, also wir können da eh nicht viel machen. Das ist hier der Ranga Muneni, ein US-Biologe, der hat diese im Auftrag der NASA diese Daten ausgewertet. Zitat von ihm: Wir waren in der Lage, die zunehmende Begrünung größtenteils auf die düngende Wirkung der ansteigenden atmosphärischen CO2-Konzentration zurückzuführen, indem wir mehrere Computermodelle in Auftrag gaben, um das in den Satellitendaten beobachtete Pflanzenwachstum zu simulieren. Aber nicht nur das, es gibt einen deutschen Geologen und Klimaforscher namens Stefan Kröpelin, der studierte ja Sahara schon 30 Jahre lang. Und er hat festgestellt, dass die Sahara grüner wird. Er schreibt, dort wo früher nichts als Wüste war, wächst jetzt nicht nur Gras, sondern auch Büsche und Akazienbäume. Im Allgemeinen führen höhere Temperaturen zwangsläufig dazu, dass die Luft mehr Feuchtigkeit von den Ozeanen aufnehmen kann, was mehr Niederschläge zur Folge hat, erklärt er. Also es passiert eigentlich das, was wir uns intuitiv sowieso vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie haben sehr viel Wasser, die Ozeane, jetzt wird es wärmer. Ja, was passiert? Es verdampft mehr. Es geht mehr Wasser in die Luft. Praktisch gelangt der Wasserdampf dann in den Wüsten, dieser höhere Wasserdampfgehalt da drüber, und dann regnet es da leichter oder mehr, anstatt dass es trockener wird. Wir hätten ein Problem, wenn unser Planet nicht so viel Wasser hätte, dann könnte man wirklich befürchten, dass es sozusagen Dürren massiv eintreten, aber nachdem wir so viel Wasser haben, passiert eigentlich das Gegenteil. Es passiert ein verstärktes Pflanzenwachstum und was heißt das? Naja, wir müssen weniger düngen. Weltweit. Aber nicht nur die Bauern bei uns, sondern auch natürlich nicht nur in den Industrienationen, sondern in den Entwicklungsländern, wo zum Beispiel Reis angebaut wird. Und hier, das ist eine Studie von einer deutschen Wissenschaftlerin, der Susanne von Kämmerer, die hat ja untersucht, wie Reis reagiert auf den Kohlendioxidgehalt. Und wir sehen ja ganz deutlich, je mehr, umso besser und zu wenig ist nicht gut. Ganz rechts ist die Referenzgruppe, also das praktisch entspricht unserer heutigen Situation ungefähr, aber wir sehen, der Reis kann da mehr oder weniger nicht genug kriegen von dem Kohlendioxid. Der Professor Fred Decker, ein US-Meteorologe, sagt, es gibt fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse, dass ein Anwachsen des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre viele positive Auswirkungen auf die natürliche Umgebung der Pflanzen und Tiere unserer Erde zur Folge hat. und sehr schön anschaulich, wieder für die Landwirte vielleicht bei Ihnen. Also der Freeman Dyson, der sagt Folgendes: Der wesentliche Grund, warum CO2 in der Atmosphäre so kritisch für die Biologie ist, der, dass es so wenig davon gibt. Ein Kornfeld, das mitten am helllichten Tag wächst, verbraucht in ungefähr 5 Minuten alles CO2 bis zu einer Höhe von 1 Meter. Wenn die Luft nicht ständig in Bewegung wäre, würde das Getreide aufhören zu wachsen. Also zusammengefasst, CO2 ist kein umweltschädliches Gas, wie viele andere Brennstoffprodukte, also Schwefeloxide und Stickoxide, die zu saurem Regen führen. Es ist lebensnotwendig für die Photosynthese der Pflanzen und die Erhöhung dieser CO2-Konzentration führt zu verstärktem Pflanzenwachstum. Es wird eben zur Begasung in Treibhäusern für Treibhaustomaten eingesetzt. Und weltweit haben wir gesehen, dass durch den Anstieg des atmosphärischen CO2 in den letzten rund 100 Jahren das Pflanzenwachstum erheblich gewachsen ist. Und es hat zu einer deutlich erhöhten Nahrungsmittelproduktion, insbesondere auch in den Ländern der Dritten Welt, geführt. Also wenn man sich das Ganze so vor Augen führt, dann ist natürlich die Frage berechtigt, ja, warum machen wir dann Klimapolitik? Hier gibt es das Kyoto-Protokoll. Das ist ein im Februar 2005 in Kraft getretenes völkerrechtliches Abkommen, das die 192 unterzeichneten Staaten verbindlich verpflichtet, die Emission von sogenannten Treibhausgasen zu reduzieren. Und initiiert wurde das Ganze von den Vereinten Nationen, um den angeblich durch den Menschen verursachten gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Aber wie wirksam sind jetzt eigentlich die im Rahmen des Kyoto-Protokolls beschlossenen Maßnahmen zur Reduktion der Kohlendioxidemissionen und welche Kosten sind damit verbunden? Also ohne Kosten geht es ja nicht. Ich möchte als Beispiel berechnen, das ist keine schwierige Rechnung, keine Angst, das ist eine Dreisatzrechnung, welchen Effekt die von der EU bzw. Bundesregierung im Jahr 2014 beschlossene 40-prozentige Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis ins Jahr 2030 hat. Zunächst einmal ist es so, dass die Kohlendioxidkonzentration in 2014 ungefähr 400 ppm betrug. Dann kann man aus den Kurven ablesen, ein angenommenes jährliches Wachstum von ungefähr 2 ppm. Dann ergibt es bis ins Jahr 2030 eine Steigerung von ungefähr 30 ppm, also 16 mal 2 wären 32, aber gerundet 30 ppm. Der deutsche Beitrag an der weltweiten CO2-Emission liegt bei ungefähr 3%. Damit ergibt sich ein deutscher Anteil von rund 0,9 ppm. Davon sollen jetzt laut Bundesregierung 40% eingespart werden. Also rund 0,4 ppm sollen eingespart werden. Der IPCC-Bericht jetzt, also der Weltklimabericht aus dem Jahr 2013, aber aktuelle Berichte sind nicht viel anders, der geht von einer globalen Temperaturerhöhung von rund 0,01 Grad Celsius pro einem ppm CO2-Steigerung aus. Das heißt, der deutsche Einsparungsanteil von 0,4 ppm entspricht einer Temperaturerniedrigung von nur 0,01 mal 0,4 ist gleich 0,004 Grad Celsius. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Das ist eigentlich ein kaum messbarer Effekt und der kann sogar vollständig verschwinden, und zwar nämlich dann, wenn die Modellrechnungen des IPCC nicht richtig sind, wie uns eigentlich die gescheiterten Prognosen der Modelle für die Vergangenheit nahelegen. Das heißt, einem praktisch vernachlässigbaren Wert für die Temperaturerniedrigung stehen Kosten in Höhe von Hunderten von Milliarden Euro gegenüber. Der Professor Fred Singer, ein US-Atmosphärenphysiker, sagt Folgendes: Es gibt nicht den geringsten Anlass daran zu zweifeln, dass das Kyoto-Protokoll, selbst wenn es exakt eingehalten würde, also wenn sich alle 192 Staaten exakt daran halten würden, einen vernachlässigbaren Effekt auf zukünftige Temperaturen hätte, ein Zwanzigstel eines Grads im Jahr 2050. Also warum gibt man dann für Klimapolitik so riesige Geldsummen aus, wenn die erzielbaren Effekte sogar im günstigsten Fall praktisch vernachlässigbar sind? Und er gibt uns wieder, der Professor Singer gibt uns wieder einen Hinweis, er sagt, die zugrunde liegende Idee scheint zu sein, dass man die globale Erwärmung als Grund dafür vorschiebt, um die Benutzung von Energie einzuschränken. Es ist ganz einfach. Wenn Sie die Benutzung von Energie einschränken, schränken Sie das wirtschaftliche Wachstum ein. Professor Ottmar Edenhofer, deutscher Ökonom, hat das in einem Interview, das er im Ausland gehalten hat, im Inland habe ich das nicht gefunden, das ist interessant, hat es also wie folgt kommentiert: Man muss sich von der Illusion befreien, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik sei. Tatsächlich findet durch die Klimapolitik eine Umverteilung des Reichtums in der Welt statt. Also es geht um wirtschaftliche Dinge. Hintergrund ist der Verkauf natürlich von grünen Umwelttechnologien, also grün jetzt in Anführungszeichen, indem man nämlich die des Kyoto-Protokoll unterzeichneten Länder dazu verpflichtet, ihre Emissionsziele einzuhalten. Na, da sind die jetzt natürlich angehalten, ihre Industrien umzurüsten auf CO2-ärmere Umwelttechnologien. Aber woher bekommen sie die denn? Ja, natürlich von den Industrienationen, da müssen sie kaufen. Auf diese Weise werden also die Ökonomien der Industrienationen angekurbelt, ja, während gleichzeitig die Ökonomien der weniger entwickelten Länder kontrolliert und reguliert werden. Aber wer sind die Betroffenen? Milliarden Menschen heute leben in Armut. Die haben eben kein reines Trinkwasser, die können einfach den Wasserhahn aufdrehen wie wir. Die haben keine Abwasserkanäle, die haben keinen elektrischen Strom. Und die Krankheiten und die Sterblichkeitsrate aufgrund von Hunger, die würden in den betroffenen Entwicklungsländern stark ansteigen, wenn das wirtschaftliche Wachstum gebremst würde. Ich meine, das hier sind die Betroffenen. Wir dürfen nicht vergessen, wir kommen aus einer dreckigen Industrialisierungsphase raus. Wenn man uns damals schon quasi die Damenschrauben angelegt hätte, dann hätten wir nie den heutigen hohen Standard erreicht. Und man muss das einfach zulassen sozusagen und den Ländern helfen, da durchzukommen, anstatt ihnen da hier Auflagen zu machen, die sie eigentlich gar nicht erfüllen können. Der Professor Frederick Seitz, US-Physiker, kommentiert das noch einmal. Er sagt, die Einhaltung des Kyoto-Protokolls hätte sehr negative Auswirkungen, besonders für die technologisch unterentwickelten Länder, die sich gegenwärtig bemühen, aus der Armut herauszukommen und den über 4 Milliarden betroffenen Menschen Wachstumschancen zu eröffnen. Interessant ist auch noch Folgendes. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wäre eine jährliche Summe von rund 20 Milliarden Euro notwendig, um den weltweiten Hunger zu beenden. 20 Milliarden jährlich. Und das wären nur 10% der jährlichen klimabezogenen Ausgaben. Also 10% von etwas, wo man nicht einmal weiß, ob es einen Effekt hat. Also ist eigentlich überhaupt nicht verständlich, warum man das macht. Aber wir haben es ja gesehen, es geht um die Wirtschaft. Aber es ist noch tiefgründiger, die Sache. Global betrachtet geht es den Vereinten Nationen insgesamt um ein stabileres Weltwirtschaftssystem. Und das wollen sie durch eine globale Regierung erreichen, die die Weltwirtschaft kontrolliert. Klimapolitik ist dabei eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, also so ein Vehikel, um diese globale Steuerung zu erreichen. Und das hat der Jacques Chirac, ehemaliger französischer Präsident, auch zugegeben, Zitat von ihm, das Kyoto-Protokoll stellt die erste Komponente einer authentischen globalen Regierung dar. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte installiert die Menschheit ein echtes Instrument globaler Regierungsgewalt. Verstehen wir, jetzt ist ja die Katastrophe da. Der ganze Globus ist in Gefahr. Jetzt müssen alle an einen Tisch. Und wer sie da nicht mitmacht, der ist ja ein Feind eigentlich. Der ist ja ist nicht mehr Freund sozusagen der Menschen. Also, und jetzt kann man zum ersten Mal wirklich globale Instrumente installieren. Der Michail Gorbatschow, ehemaliger russischer Präsident, hat Folgendes gesagt, das zunehmende Umweltbewusstsein unserer Zivilisation sowie die Notwendigkeit konsequenter Maßnahmen im Interesse der gesamten Weltgemeinschaft werden zwangsläufig vielfältige politische Folgen haben. Die vielleicht wichtigste Folge wird ein allmählicher Wandel des Status der Vereinten Nationen sein. Dieser Status wird unweigerlich gewisse Züge einer Weltregierung annehmen. Die erfolgreiche Durchsetzung der Klimapolitik und das Vorantreiben einer Weltregierung gründet sich auf einer Tatsache, nämlich auf der, dass viele Menschen Umwelt- und Klimapolitik nicht voneinander trennen können. Also die Leute sagen, grün ist gut, ganz generell. Ja. Und die trennen jetzt nicht Klima von Umweltpolitik. Umweltpolitik hat ihre Berechtigung, aber es ist nicht das Gleiche wie Klimapolitik. Immer mehr Menschen sehen die Rettung von Mutter Erde als eines der dringlichsten Probleme der Menschheit an und diese Auffassung nimmt auch zunehmend religiöse Züge an. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Nächsten Punkt, Gaia in Gefahr. Sehr schön kommentiert das hier eigentlich ein englischer Schriftsteller und Nobelpreisträger, der Sir William Golding. Er sagt, wir haben unsere Erde, Mutter Gaia, wie ein Juwel im Weltall gesehen. Jetzt haben wir keine Entschuldigung mehr dafür, ihre Reichtümer als unerschöpflich und ihren Lebensraum als unbegrenzt zu betrachten. Wir sind Kinder dieses großen weiß-blauen Juwels. Durch unsere Mutter sind wir Teil des Sonnensystems und des gesamten Universums. Die gesamte Bandbreite von lebender Materie auf der Erde, von den Walen bis zu den Virussen, von den Eichen bis zu den Algen, könnte als ein einziger lebender Organismus betrachtet werden, der in der Lage ist, die Erdatmosphäre in einer Zusammensetzung aufrechtzuerhalten, die seinen Bedürfnissen entspricht. Das heißt, unsere Erde, Mutter Gaia, die wird als ein Superorganismus betrachtet. Und diesen Superorganismus, den müsse man vor Ausbeutung und Umweltverschmutzung schützen. Und nicht der Mensch ist jetzt hier die höchste Lebensform, sondern Mutter Gaia. Und Mutter Gaia ist der Ursprung allen Lebens und er verdient es jetzt, bewahrt und verehrt zu werden. Wir werden da gleich noch mehr dazu hören. Und diesen Trend haben auch die Vereinten Nationen erkannt. Die machen gar nichts anderes, als das beobachten, wie die Leute so ticken. Und haben direkt gegenüber dem UNO-Hauptgebäude in New York ein Kirchenzentrum errichtet, wo die großen Weltregionen unter einem Dach vereint sind. Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus. Und das Ziel ist es, eine Vereinigung der Weltreligionen aktiv zu fördern. Und wie will man das schaffen? Na, unter einem grünen Deckmantel. Eine neue, grün angestrichene Weltreligion. Es ist das hier zwar nicht grün da innen drin, aber Sie können sich das vorstellen. Also es geht darum, sozusagen diese Religionen zu vereinen, wobei die Frage ist, wie soll das gehen? Der Buddhist glaubt ja nicht einmal, dass Gott existiert, der Hinduist hat Millionen Götter und so weiter. Also das geht ja alles nicht zusammen. Der kleinste gemeinsame Nenner muss wohl hier genommen werden. Interessant ist jetzt, wenn man reinschaut, wie denkt die Vereinigten Nationen. Und der Dr. Robert Mueller, das war lange Zeit der UN-Vizepräsident und der Chefdenker, sage ich mal, der Chefphilosoph, der auch im Hintergrund ganz viel vorangetrieben hat, viele Bücher geschrieben hat und man weiß, er hat auch in Schulen ganz viel reingewirkt und in die Medien und so weiter. Ein Zitat von ihm. Mein großer persönlicher Traum ist es, eine gewaltige Allianz zu formen zwischen allen Religionen und religiösen Vereinigungen und den Vereinten Nationen. Wir brauchen dringend eine Organisation vereinter Religionen, um allen Menschen auf dieser Erde Aussöhnung, Einheit und Frieden zu bringen. Der Al Gore, der von der Katastrophe redete, hör mal zu, der redet, ist ein bisschen anders, wird auch im Folgenden deutlich. Die Klimakrise, sagt er, ist kein politisches Thema. Sie ist eine moralische und spirituelle Herausforderung an die Menschheit. Sie gibt uns auch die Möglichkeit, ein globales Bewusstsein auf eine höhere Ebene zu bringen. Robert Mueller. Die Wurzel der ökologischen Krise ist eine spirituelle Krise. Genauso wie die Religionen und spirituellen Traditionen der Welt einen respektvollen Umgang mit einem heiligen Ganzen lehren, müssen spirituelle Werte und moralische Imperative der Menschheit helfen, eine Ehrfurcht vor allem Leben und vor der Heiligkeit des gesamten Planeten Erde zu entwickeln. Al Gore, das Schicksal der Menschheit sowie der Religionen hängt von der zukünftigen Entstehung eines neuen Glaubens ab. Bewaffnet mit einem solchen Glauben kann es uns möglich sein, der Erde ihre Heiligkeit zurückzubringen. Schritt für Schritt wird ein planetarisches Gebetsbuch von einer zunehmend vereinten Menschheit, die ihre Einheit sucht, erstellt. Die Menschheit sucht nichts weniger als ihre Vereinigung mit dem Göttlichen, ihre Transzendenz in eine höhere Lebensform. Und zum Abschluss noch den Michael Gorbatschow. Tue der Umwelt anderer nichts an, was du nicht willst, dass deiner eigenen Umwelt passieren soll. Meine Hoffnung ist, dass die neue Erdcharta wie die 10 Gebote eine Bergpredigt werden wird. Es gibt schon 10 Gebote dieser grünen Religion, die sind auch in Tafeln gemeißelt. Und davon redet er hier. Er sagt, die Natur ist mein Gott. Für mich ist die Natur heilig. Bäume sind meine Tempel und Wälder meine Kathedralen. Ja, jetzt möchte ich zur biblischen Perspektive noch übergehen. Die Bibel erklärt uns, dass es eine globale Sintflutkatastrophe gab vor ca. 4350 Jahren. Und die Welt vor der Sintflut, die war ganz anders als unsere heutige Welt. Und das zeigen die weltweiten Fossilien. In diesen Fossilien steckt circa 100 Mal mehr Kohlenstoff als in der gesamten heutigen Biosphäre. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, die Welt vor der Sintflut, die war mit üppigem pflanzlichen und tierischem Leben angefüllt. Vielleicht so wie hier irgendwie. Ja? Also weltweit sozusagen ein ganz anderes Klima, gemäßigtes, subtropisches Klima mit unglaublich viel Vegetation. Und dann hat Gott die Sintflut geschickt und in der Sintflut, das war eine gewaltige Katastrophe, da sind ganz schnell die Fossilien entstanden, die müssen ja auch schnell entstehen, wie man heutzutage weiß auch. Und deswegen sind auch die Fossilien so gut erhalten, wie hier, der Frosch hier zum Beispiel. In der Tat haben evolutionistische Wissenschaftler jetzt herausgefunden, dass der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre in der Vergangenheit wesentlich höher als heute gewesen sein musste. Das wurde untersucht anhand des Minerals Goethit, das CO2 speichern kann, das zeige ich gleich noch. Das heißt, wenn da mehr CO2 da war, dann musste das weltweit zu üppigem Pflanzenwachstum führen, ähnlich wie in den Tropen heute. Der Professor Creighton Yap, ein US-Geologe, sagt Folgendes: Daten von Goethit legen nahe, dass der atmosphärische CO2-Gehalt ungefähr 16 Mal höher war als heute. Also 1600%, um das ein bisschen dramatischer auszudrücken. Wir werden es nachher gleich sehen, was das eigentlich bedeutet. Das hier ist das Goethit, das wird auch als Nadeleisenerz oder brauner Glaskopf bezeichnet. Das ist im Prinzip einfach ein Eisenoxid und das kann auch Kohlendioxid speichern. Hier ist der Verlauf des Kohlendioxids in der Vergangenheit jetzt nur mal bis zu 1850 ungefähr zurück. Und da sehen wir, dass das zugenommen hat um 130 ppm. Also um 130 ppm, das ist nicht viel, in den letzten 150 Jahren. Und jetzt der Vergleich. Wir haben hier die Welt vor der Sintflut. Jetzt würden natürlich die Vertreter des evolutionistischen Modells, die glauben nicht an die Sintflut, aber die können den Datenpunkt auch nicht wegdiskutieren, der ist nun mal da. So hoch war der Kohlendioxidgehalt in der Vergangenheit. Das heißt, wir haben hier einen Unterschied von ca. 6000 ppm zur Neuzeit. Und jetzt schauen Sie sich mal da unten das kleine Fitzelchen da an. Ich habe das vergrößert. Über diesen Anstieg regen wir uns auf. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, die Erde hat schon mal viel höheren Kohlendioxidgehalt gehabt. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, ja, bei so einem Kohlendioxidgehalt, da muss die Erde gekocht haben, oder? Da muss der Effekt ja extrem gewesen sein. Die Temperatur muss extrem hoch gewesen sein. Ist es so? Und hier der Creighton Yap hat auch das untersucht. Er schreibt, dieser erhöhte CO2-Gehalt der Atmosphäre scheint jedoch nicht von ungewöhnlich hohen Temperaturen in den Tropen begleitet gewesen zu sein. Ja, wie? Also das heißt, eigentlich tritt der Effekt gar nicht ein. Wenn wir das aus biblischer Sicht betrachten, dann hatte Gott die Welt vor der Sintflut gut erschaffen und ideale Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und Pflanzen eingestellt. Und durch den hohen CO2-Gehalt der Atmosphäre, wie wir gesehen haben, das wirkt als Dünger, das Pflanzenwachstum wurde stark verstärkt, aber die Temperatur, die blieb erträglich, ähnlich wie in den Tropen heute. So hat es Gott eingestellt und mit der gleichen Situation müssen wir im Prinzip auch heute rechnen. Das heißt, aus biblischer Sicht besteht kein Grund zur Panik aufgrund eines erhöhten CO2-Gehalts der Atmosphäre, weil nämlich nicht irgendwie ja Millionen früher schon mal der CO2-Gehalt höher war, sondern wie wir aus der Bibel heraus wissen, das ist vor Jahrtausenden bereits gewesen. Nach der Bibel hat Gott den Menschen als Verwalter über die Schöpfung eingesetzt. Und was soll denn jetzt ein guter Verwalter machen? Nun, er soll sich um die Nöte kümmern, die die Menschen betreffen. Und er soll umsichtig vorgehen und nicht überstürzt, auch nicht aus egoistischen Motiven handeln. Und das führt mich jetzt zum letzten Punkt. Welche Katastrophe droht denn wirklich? Wir müssen uns vergegenwärtigen, diese Auffassung, dass das Klima unserer Erde instabil sei und durch den Menschen aus dem Gleichgewicht gebracht werden könne, das kommt aus evolutionistischem Denken. Die Vertreter der Evolutionstheorie glauben ja nicht, dass Gott existiert. Also die sagen, naja, das Klima, das hat sich über lange Zeiträume mehr oder weniger zufällig in so einem quasi stabilen Zustand eingependelt, aber das ist sehr störanfällig. Die haben also Angst, dass das ganze System uns jederzeit um die Ohren fliegen kann. Und jetzt ist natürlich so, die Wissenschaftler, die kochen auch noch mit Wasser. Ich habe das ja auch schon in meinen Vorträgen jetzt in den letzten Tagen immer wieder erläutert. Man weiß ja nicht alles. Wir haben gesehen, die Wissenschaftler wissen oft viel nicht und dann müssen sie Annahmen machen. Und die Annahmen, die ich mache, die hängen von meinem Weltbild ab natürlich. Ich nehme das an, was ich für richtig halte. Und wenn ich Evolutionist bin, dann stecke ich als Annahme in die Klimamodelle bereits hinein, diese Instabilität. Die wird quasi schon als Annahme reingesteckt und dann ist es auch kein Wunder, dass es aus den Modellen wieder rauskommt. Verstehen Sie? Also das Modell kann nicht klüger sein als derjenige, der es erstellt. Ja, das ist einfach so. Ja, das Modell spiegelt nur schön das wider, was sozusagen sich die Leute überlegt haben. Als Folge von diesem evolutionistischen Denken entwickelt sich aber noch mehr. Es entwickelt sich jetzt auf unserem Globus eine neue grüne Weltreligion. Und die Leute haben Angst. Die haben Angst, dass das Klima ja uns um die Ohren fliegt. Weil Gott gibt's ja nicht. Also der wird jedenfalls nicht wahrgenommen als jemand, der hier wirklich diese Welt in der Hand hält und jetzt und hier das Klima auch in der Hand hält. Das denken die meisten Leute nicht. Die Politiker springen jetzt mittels Klimapolitik auf diesen Zug auf und nutzen das, um ein globales Wirtschaftssystem und eine globale Regierung zu etablieren. Und dabei spielt es offensichtlich keine große Rolle, ob die wissenschaftlichen Daten tatsächlich klimabezogene Maßnahmen rechtfertigen oder nicht. Also wir müssen schon verstehen, die wollen schon was Gutes erreichen, aber sie sind sich nicht bewusst, was sie da eigentlich machen. Weil sie sozusagen ja von vornherein in ihrem Weltbild Gott ausgeschlossen haben. Und sie handeln nur in diesem System denkend. Und die können da gar nicht rausdenken. Eine weitere Folge von diesem evolutionistischen Denken ist die Vernachlässigung dringenderer Probleme, wie zum Beispiel des weltweiten Hungers oder die vorausschauende Hilfe für Menschen der betroffenen Küstenregionen und Inseln. Da sieht man eigentlich auch relativ wenig. Wo sind die Evakuierungen, wenn es wirklich so dramatisch wäre, was da bevorsteht? Im Gegenteil, wir haben gehört, die Ökonomien ärmerer Länder, die werden stärker belastet, während die Ökonomien der Industrienationen weiter wachsen. Und diese negativen Folgen, die könnten aber vermieden werden. Und zwar, wenn man anstatt von evolutionistischen Annahmen von der Bibel ausgehen würde. Weil danach wüssten wir, wie wir auch am Anfang heute schon gehört haben, dass unser Klimasystem viel stabiler ist, als von den Vertretern der Evolutionstheorie vermutet, weil eben Gott das System in der Hand hat. Und außerdem, selbst wenn man in die nahe Vergangenheit zurückschaut, betrug es da ja schon viel höhere CO2-Werte. Wenn man nach biblischen Prinzipien handeln würde, dann würde nicht ein imaginärer Klimakollaps als das Schlimmste, was bevorsteht, bekämpft werden, sondern zunächst einmal der weltweite Hunger. Weil das ist ein aktuelles Problem, das ist jetzt und hier da. Das müsste man sich erst einmal das lösen, bevor man hier irgendwelche Modelle, die man noch gar nicht verstanden hat, interpretiert. Es würde auch nicht Gaia angebetet werden, sondern der einzig wahre Gott und sein einziger Sohn Jesus Christus. Und jetzt ist es halt einfach so, mangelnde Nächstenliebe und die Verehrung falscher Götter sind nach der Bibel Sünde. Also das ist jetzt nicht nur so eine kleine Sache, sondern in Gottes Augen ist das ein großes Vergehen. Und Gott ist aber absolut sündlos und er ist rein. Und er kann Sünde nicht dulden und er muss die Sünde im Leben jedes einzelnen Menschen richten. Und die Strafe für die Sünde ist eben ausnahmslos die ewige Verdammnis, die Hölle, ganz egal, wie viel Sünde ein Mensch im Lauf seines Lebens angehäuft hat. Das ist im Übrigen auch ein Grund, weswegen viele Leute heutzutage sich vom christlichen Glauben auch entfernen. Sie wollen das nicht mehr hören, dass da ein Gericht kommt nach dem Tod. Ja, und dass man persönlich verantwortlich ist. Aber nur weil ich es nicht hören will, heißt es ja noch lange nicht, dass das Problem in Anführungszeichen verschwindet. Um jetzt diesem schrecklichen ewigen Schicksal zu entrinnen, hat Gott in seiner Liebe vor rund 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Gott wurde also Mensch und er hat am Kreuz für die Sünden der Menschen bezahlt. Und Gott verspricht jetzt, dass jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, das heißt, der ihm völlig vertraut und ihn als Herrn über sein Leben annimmt, nicht verdammt wird und er erhält das ewige Leben in Freude bei Gott. Das ist das Hauptproblem hier, dass wir von Natur aus gerne unser Leben selber leben wollen, selber bestimmen wollen. Das wollte ich auch über 40 Jahre lang und wollte mir da nicht reinreden lassen. Und das steckt in uns allen drin. Aber Gott sagt so nicht. Auf die Art und Weise kann man keine Beziehung zu Gott haben und man wird sogar zum Feind Gottes, wenn man sich da nicht Gott beugt und ihm erst einmal recht gibt. Schließlich ist er auch allwissend und er ist letztlich auch der Einzige, der wirklich gut ist, was er gezeigt hat durch das Opfer, das sein Sohn gebracht hat. Wer das aber macht, dass er sich beugt, der erhält das ewige Leben in Freude bei Gott. Und was heißt das jetzt? Die größte Katastrophe, die einen Menschen treffen kann, das ist nicht eine Klimakatastrophe, wie vielleicht die Medien uns da immer eintrichtern wollen, sondern das ist die ewige Strafe für die Ablehnung von Gottes Sohn, von Jesus Christus. Die Leute sollten sich viel mehr Gedanken machen über ihre Ewigkeit, anstatt über eine Katastrophe, die irgendwann theoretisch in der Zukunft irgendwann liegt. Weil das Leben hier, das wir haben, das ist relativ kurz. Keiner von uns weiß, ob er morgen noch da ist. Noch ist der Weg zu Gott frei. Und jeder, der sich heute zu Jesus Christus bekehrt, der erhält Vergebung seiner Sünden und das ewige Leben bei Gott. Und er erhält im Übrigen auch eine ganz andere Sichtweise auf diese Welt. Was bei mir passiert ist, wo ich Christ wurde, da ist mein Weltbild um 180 Grad auf den Kopf gestellt worden. Und ich bin froh, dass es so passiert ist. Ich kann jetzt beide Weltbilder ganz gut beurteilen. Und ich kann klar sagen, dass das christliche Weltbild nicht nur viel besser ist, sondern der Wahrheit einfach entspricht. Aber man muss das ausprobieren. Man kann nicht einfach nur theoretisch über das Christentum oder über den christlichen Glauben reden. Man muss es wirklich tun. Man muss Gott eben die Ehre geben und sein Leben abgeben. Gott lässt jedem Menschen die Wahl. Gott zwingt niemanden. Jeder Mensch kann frei wählen, wie er die Ewigkeit verbringen will im Prinzip. Also so weit geht Gott. Er hat den Menschen ja in seinem Bilde erschaffen und Gott respektiert das Bild, das er geschaffen hat. Wenn sich also ein Mensch gegen Gott entscheidet, dann sagt Gott, okay, das respektiere ich, du kannst in die Verdammnis gehen. Oder Gott sagt, herzlich willkommen, du kannst in die Herrlichkeit gehen. In der Bibel heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich möchte zum Abschluss noch beten und wem es möglich ist, bitte aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der die Welt nicht nur erschaffen hat, sondern der sie auch erhält. Du erhältst die Naturgesetze, du erhältst alles, auch unser eigenes Leben. Wir könnten keine Sekunde existieren ohne dein Wirken. Selbst bei den Menschen, die dich ablehnen, wirkst du die ganze Zeit. Herr, und ich bitte dich, dass wir, die wir dich kennen, dass wir dich den Menschen bekannt machen, als denjenigen, der alles kann, aber der auch zu fürchten ist, weil er diese Welt in der Hand hält. Hilf uns, dass wir nicht eine Klimakatastrophe fürchten oder irgendwelche anderen Dinge, die uns die Medien eintrichtern, sondern dass wir dich am meisten fürchten und dass wir dich ehren. Und ich bitte dich für alle, die dich noch nicht kennen, dass sie diesen Schritt wagen, auf dich zuzugehen und dich zu fragen, ob du existierst, ja, dich vielleicht sogar direkt herauszufordern, indem sie ein Zeichen erbitten. Herr, du bist sehr gnädig, du gewährst auch solche Dinge. Aber Herr, du möchtest vor allen Dingen ein Herz haben, das sich beugt vor dir, vor dem, der auch die Liebe selber ist, aber der auch richten muss, wenn ein Mensch einfach die Liebe ablehnt. Und so bitte ich dich jetzt, dass du uns mit diesen Gedanken auch in die Woche schickst, und dass wir ein Licht sein können, dass deine Kinder ein Licht sein können in einer Welt, die sich immer mehr auf die Dinge konzentriert, die unwichtig sind. Aber hilf uns, dass wir das Wichtigste im Auge behalten. Und das bist du. Amen.